Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute wollen wir mal über das Thema Billard reden und dafür haben wir uns Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billardunion, eingeladen. Hallo.
Hallo Patrick, grüß dich.
So, Billard, wenn ich Freunde, Bekannte zum Thema Billard anspreche, dann kommt immer, was für ein Billard? Da gibt es relativ viele verschiedene Varianten von, oder?
Ja, wobei mich die Antwort verwundert erst einmal, weil was für Billard ist in Deutschland eigentlich gar nicht so das Thema, weil ich sag mal, generell wird Billard mittlerweile, muss man natürlich sagen, eigentlich mit Poolbillard gleichgesetzt, wenn es um Billard geht. Dass es darüber hinaus noch sehr viele andere Varianten des Billardsports gibt, ist vielen heutzutage gar nicht mehr bekannt. Muss man einfach so sagen, weil die in der Öffentlichkeit am häufigsten präsente Billardspielart ist halt Poolbillard, weil sie noch in den kommerziellen Spielstätten oder auch manchen Gaststätten noch vorzufinden ist. Die anderen Spielarten sind mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden. Also wir reden von Spielarten und da reden wir von Pool, Carambol und Snooker. Das sind unsere drei klassischen Disziplinen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die, oder vielmehr Spielarten, die natürlich dann alle möglichen Unterdisziplinen noch haben, sodass wir also eine Unmenge an Meisterschaften in verschiedenen Disziplinen, so wie in der Leichtathletik gibt es eben auch jede Menge unterschiedliche Disziplinen und im Billard ist das nicht anders. Ja. Von daher, wie gesagt, die Präsenz in der Öffentlichkeit ist wohl mittlerweile in der Hauptsache Poolbillard, denn wenn ich dann frage, mit oder ohne Löcher, dann habe ich schon meist Fragezeichen bei den Leuten in den Augen. Tische ohne Löcher? Gibt's sowas?
Ja, tatsächlich ist bei mir dann wirklich diese Frage, Carambolage, Snooker oder Pool?
Mhm.
Ich glaube, die zwei anderen, also Carambolage und Snooker, die sind noch irgendwo so in den Hinterköpfen oder kommen aus dem England-Urlaub oder irgendwie sowas, dann immer noch ein bisschen mit rein. Wo ist denn da so, klar, Löcher ohne Löcher, aber so insgesamt der Unterschied?
Also erstmal, alle haben eins gemeinsam, es ist ein Sportgerät, ein sehr schweres Sportgerät, weil es mit einer Schieferplatte ausgestattet ist, von unterschiedlicher Dicke. Die Tische sind unterschiedlich groß bei den unterschiedlichen Spielarten. Allen ist gemein, dass diese Schieferplatte von einem Rahmen umgeben ist, der mit Gummibanden belegt ist und allen ist gemein, dass sie mit Kammgarntuch bezogen sind. So, und da hört dann schon die Gemeinsamkeit im Grunde genommen auf, weil die Tücher sind unterschiedlich, die Tischgrößen sind unterschiedlich und. Bei dem einen wird mit nur drei Kugeln gespielt, im Carambol zum Beispiel, wo es dann auch keine Löcher gibt. Im Pool kommt drauf an, welcher Wettbewerb gespielt wird, 8 Ball, 9 Ball, 10 Ball. 14-1, also mit maximal 15 Kugeln. Im Snooker haben wir die farbigen und die roten in Summe. Da spielen wir also mit sehr viel mehr Kugeln. Der Tisch ist sehr viel größer und von daher jede Menge Unterschiede. Und vielleicht nochmal, um auf die Popularität einzugehen. Vieles wird heutzutage auch gleichgesetzt mit Snooker bei Billard, weil eben durch die Übertragung im kommerziellen Fernsehen, sprich insbesondere Eurosport, wird ja im Grunde genommen nur noch Snooker gehypt in Deutschland mehr oder weniger. Die Profiligen, die da aus Großbritannien über den professionellen Veranstalter Matchroom kommen, sind in der Öffentlichkeit dann noch präsent, aber ansonsten findet Billard ja in den Medien unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger statt zurzeit noch. Es sei denn, es wird mal was gestreamt. Also die grundsätzlichen Unterschiede, Tische sind bei allen da, Schieferplatte im Normalfall, mittlerweile auch Granit zum Teil, mit Kammgarn bezogen. Ja, und sagen wir mal so, die Materialien, aus denen die Kugeln sind, sind alle gleich, aber die Kugeln sind zum Teil unterschiedlich groß, je nach danach, welche Spielart ich betreibe.
Dann lass uns doch einfach mal diese drei populäreren Spielarten den Leuten erklären. Ich sag mal von unpopulär zu komplett überpopulär an. Also fangen wir mit Carambolage an, gehen dann mal zu Snooker und dann zum Pool. Was ist Carambolage, außer dass es ein Billardtisch ohne Löcher ist?
Ja, Carambolage ist erstmal ein Sport, wenn wir einfach nur den Tisch nehmen, den gibt es in Unterschied in zwei oder je nachdem, wo man spielt. Also es gibt eigentlich gibt es vier Größen. In Deutschland in der Regel sind zwei Größen beheimatet, der große Carambolage-Tisch und der kleine. 90% oder über 90% der Carambolage-Spieler spielen auf dem kleinen Tisch. Das ist so der Tisch für die breite Masse, wo unsere Sportler, die mehr oder weniger breiten Sportler im Grunde genommen ihren Sport betreiben und wo das etwas anspruchsvollere losgeht, wo also auch schon erheblich höhere Fertigkeiten erforderlich sind, dann geht man aufs große sogenannte Matchbillard. Gespielt wird mit drei Kugeln, einer weißen, einer gelben, einer roten. Und Grundvoraussetzung ist, dass man im Grunde mit seinem Spielball, das ist je nachdem, welchen man bekommen hat, den gelben oder den weißen, jeweils die beiden anderen erstmal trifft. Das macht einen Punkt. So, das ist die sogenannte freie Partie, wo dann also Billard ohne Hindernisse gespielt wird. Mit ganz wenigen speziellen Ausnahmen, aber da geht es eigentlich nur darum, mit dem eigenen Ball, in diesem Fall der weiße oder gelbe, der ausgesucht wird, die beiden anderen zu treffen und dann ergibt das einen Punkt. So. Und wenn man Schwierigkeitsgrade einführen will, das hat man gemacht, um hohe Serien letztendlich zu verhindern, weil teilweise ja 100, 200, 300, 400, 500 Punkte am Stück gemacht worden sind, hat man Hindernisse aufgebaut, hat den Billardtisch in verschiedene sogenannte Kader unterteilt, um das alles schwieriger zu machen. Das ist so wie beim Laufen statt 5000 Meter Lauf dann eben Hürdenlauf oder Hindernislauf, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Und da haben wir dann eigentlich, da sind wir dann schon bei den Experten. Das spielt der Normalbillardspieler eigentlich schon nicht mehr. Die gängige Freizeitbeschäftigung ist die freie Partie, die von der Masse unserer Carambolespieler gespielt wird. Das populärste ist Dreiband. Da ist die Voraussetzung, dass ich also mit meinem Spielball, den ich habe, bevor ich die Carambolage beende, sprich beide Bälle getroffen habe, dazwischen drei Banden treffen muss. Das heißt, ich treffe die erste Kugel, muss dann mindestens drei Banden treffen, bevor ich die zweite Kugel treffe. Das ist im Grunde genommen das, was derzeit bei uns in der Bundesliga gespielt wird, also im hochklassigen Bereich, was aber auch sehr viel im Freizeitbereich gespielt wird oder in unseren Wettbewerben, die auf der Landesverbandsebene und in den Kreisligen, Bezirksligen gespielt wird. Da wird sehr viel Dreiband gespielt, da wird sehr viel freie Partie gespielt.
Also im Prinzip muss ich halt oder mir vornehmen, beide Kugeln zu treffen und möglichst da drei Banden einzubinden.
Ja. Das Dreiband. Bei der freien Partie habe ich dieses Hindernis nicht. Da muss ich keine Bande dazwischen haben. Da kann ich die Kugeln eben auch direkt treffen. Und dann habe ich da natürlich auch die Möglichkeit, relativ hohe Serien zu spielen, wenn ich über die entsprechenden Fertigkeiten verfüge.
Und das gibt immer einen Punkt, wenn ich beide getroffen habe?
Richtig, gibt immer einen Punkt.
Okay, ich hatte nämlich erst gedacht, es gibt pro Kugel einen Punkt.
Nee.
Und das ist halt so das Klassische, das kenne ich noch von meinem Vater. Das hat er früher immer mit einem Freund gespielt, wenn die sich bei dem getroffen haben. Der hatte so einen Billardtisch im Keller stehen, der hatte einen riesigen Keller. Und da habe ich mir immer gefragt, als kleines Kind, wo die Löcher hin sind. Jetzt habe ich es endlich verstanden, Jahrzehnte später.
Ja gut, man muss dazu sagen, Carambol ist ja nun ein typischer, sag mal, Kneipensport gewesen. In den früheren Zeiten, Pool ist ja erst im Grunde genommen mit den Amerikanern nach Deutschland gekommen. Und das klassische Billard, was jeder kannte, was ich aus meiner Jugend also auch noch kenne, da gab es ihn hier, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, also mitten im Ruhrpott, ich bin gebürtiger Herner, wohne auch immer noch hier, bin in einer Bergmannskneipe groß geworden, wo zwei Billardtische standen und das waren natürlich Caramboltische. So, das war der Sport der Bergleute neben Taubzucht. War das Freizeitvergnügen der Bergleute. Ne? Und man kann das auch heute noch sehen. Carambol ist insbesondere in Deutschland nach wie vor in Gebieten relativ stark vertreten, die ehemalige Bergbaugebiete waren. Ne? Ob das jetzt das Saarland ist, ob das der Aachener Raum ist, ob das das Ruhrgebiet ist, da sind wir immer noch relativ stark vertreten mit Carambol-Spielarten. Das sieht in anderen Landesteilen dann ein bisschen anders aus. Das war damals in jeder Kneipe im Ruhrgebiet, hat früher ein Karamboltisch gestanden. Das ist in Holland oftmals jetzt noch so. Bei uns gibt es das eigentlich gar nicht mehr, zumal der Billardsport ja durch das Kneipensterben auch eigentlich gar nicht mehr präsent ist in der Öffentlichkeit. Ne? Weil die Vereine sich alle in eigene Vereinsstätten mehr oder weniger, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen oder im nordwestlichen Deutschland zurückgezogen haben. Muss man einfach so sehen.
Ja, und jetzt gibt's dann noch Snooker, das ja, so wie ich das verstanden habe, aus Großbritannien importiert.
Ja, eigentlich Indien, weil der Ursprung kommt eben aus dem Kolonialismus, also aus den ursprünglich entwickelt in Indien von den britischen Soldaten als Freizeitvertreib, sehr dominant in Großbritannien. Was früher der Karamboltisch in Deutschland in der Kneipe war, war früher in den sogenannten Working Men's Clubs in Großbritannien der Snookertisch. Ich kann mich da so aus meinen ersten Zeiten, ich reise regelmäßig seit über 40 Jahren nach Großbritannien, und meine erste Erfahrung war eben, so ein Snookertisch steht im Working Men's Club, ist Volkssport zur damaligen Zeit gewesen, und deswegen die Dominanz, die britische Dominanz auch im Snookersport, durchbrochen von einigen mittlerweile internationalen Sportlern aus Australien, aus Asien, in der Main Tour, in der Profiliga haben wir zwei Deutsche derzeit auch dabei, aber wenn man auf die Weltmeisterschaft guckt im Snooker, da tauchen in der Hauptsache Schotten, Engländer, Waliser, Iren, Nordiren auf, die stellen überproportional großen Anteil an den Snookersportlern.
Also einmal Insel quasi.
Ja.
Nun habe ich mir ja auch mal in Großbritannien so Snookertische angeguckt und die sind ja ein bisschen größer.
12 Fuß, ja.
Genau. Und da sind gefühlt weniger Kugeln. Und da ist so ein 16-Meter-Raum drauf, sage ich immer. Das sieht aus wie der 16-Meter-Raum beim Fußball.
Ja, das ist der Anstoßbereich, aus dem dann eben angestoßen wird. Ne? Also D. So, da liegen die Kugeln, werden ja nach einem festen Schema aufgestellt. Das Spiel ist eigentlich dafür da, im Grunde genommen mit dem Spielball jeweils eine rote, dann eine andersfarbige. Eine rote, eine andersfarbige, wobei die roten dann also jeweils in der Tasche verbleiben, so lange zu spielen, bis alle roten vom Tisch sind. Und danach werden die Farben in einer bestimmten Reihenfolge, die auch bestimmte Punktwerte haben, dann nach und nach versenkt, bis dann letztendlich die letzte Kugel gefallen ist. Und das
viel simpler, als ich dachte.
Es ist eigentlich relativ simpel, nur wie beim Billardsport, bei allen Billardsportarten, ist wie Schach auf dem Billardtisch im Grunde genommen. Es ist unheimlich viel vorausschauendes Denken erforderlich, weil ich muss ja jeweils mir überlegen, wie ich nach dem Stoß in der nächsten Position stehen werde. Und beim Snooker kommt es eben noch extrem dazu, dass ich insbesondere, wenn ich die Position nicht lösen kann, sprich, wenn ich also nicht in der Lage bin, eine Kugel zu versenken, dann versuche, den Ball so zu stellen, dass mein Gegner keine Chance hat zu punkten. Weil das wird dann mit Strafpunkten belegt und dadurch kann ich dann auch wieder Punkte erzielen oder ich zwinge ihn dazu, mir Positionen zu hinterlassen, die für mich einfacher zu spielen sind. Das gilt allerdings für andere Spielarten im Pool genauso und im Karambol auch. Insbesondere dann, denke ich mal, im Dreiband ist das beim Karambol so, dass man dann, wenn man eine Position nicht lösen kann oder nur schwierig lösen kann, eher die nimmt, wo erkennbar ist, dass im Nachgang dann der Gegner eine schwieriger zu lösende Position hat. Das ist im Poolbillard so, das ist im Karambol so. Im Exzess wird es eben im Snooker betrieben. Wenn man schon mal eine Snookerpartie gesehen hat, das sieht dann manchmal aus wie Abwehrschlachten. Da dauert es manchmal teilweise, wenn es um die entscheidenden Punkte geht, doch recht lang, bis dann nochmal eine Kugel versenkt wird. Weil es ist dann das taktische Moment. Und das erschließt sich dann dem Laien nicht so ohne weiteres. Das ist dann das Schwierige. Das ist dann eigentlich das Schwierige. Ne?
Bisschen aus wie Spaziergang rund um den Tisch, bis dann was passiert.
Ja. Ja, der Tisch ist riesengroß. Ich habe 82, glaube ich, das erste Mal in Großbritannien vor so einem Snookertisch gestanden. Und das ist auch das Problem, wenn man jetzt sich die Weltklasse ansieht, die jetzt bei Eurosport die Snookerübertragung sich ansieht, da sieht das alles so leicht aus, mit welcher Leichtigkeit. Und wenn man dann als Laie oder als einfacher Zuschauer mal sich so einen Snookertisch live und in Farbe anguckt, dann ist man schon ziemlich erschrocken, ob der Größe, denn der Tisch ist riesig, die Kugeln sind relativ klein, die Taschen sind sehr klein und da dann im Grunde genommen als Anfänger ohne Anleitung irgendwie zurechtzukommen, ist ein Riesenproblem. Also da verzweifelt man dann schon sehr schnell, weil das überfordert den Laien dann sehr schnell und ohne vernünftige Anleitung wird er so schnell dann nicht zu irgendwelchen Ergebnissen kommen, die ihm da Freude bereiten. Das ist im Pool dann ein bisschen anders. Da fällt das schon mal ein bisschen leichter.
Genau, und über Pool und noch weiteres über Billard sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder mit Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billardunion. Haben gerade über zwei Arten, Spielarten von Billard gesprochen. Die Carambolage und Snooker. Und jetzt kommen wir mal zu der, wie du schon sagtest, populärsten Spielart von Billard, nämlich dem Pool-Billard. Worum geht es eigentlich beim Pool-Billard? Ich meine, das ist das, was jeder kennt. Das ist dieser haushaltsübliche Esstisch mit ein paar Löchern und
ja, guck mal, das ist schon ein Esstisch, der zumindest in unserem Wettkampfbereich schon ziemlich große Esstischformat hat, weil so ein ist nur ein Pooltisch, auf dem wir spielen, der hat 9 Fuß. Der ist genauso groß oder fast genauso groß wie ein großer Carambolagetisch. Also von daher, da kann man von Esstisch dann nicht mehr unbedingt reden. Die Abmessungen sind dann schon nicht mehr häuslich gebräuchlich. Und das ist auch nicht das, was man im Normalfall jetzt in der Gaststätte zum Beispiel oder in einer kommerziellen Spielstätte, da vielleicht schon mal eher, aber in der Gaststätte wird man meist so einen 7- oder 8-Fuß-Tisch vorfinden, so einen Münztisch. Das ist nicht das, auf dem wir normalerweise spielen. Also bei uns im Wettkampfsport in der Deutschen Billardunion werden 9-Fuß-Tische eingesetzt, die auch hinsichtlich der Ausstattung mit dem, was so im kommerziellen, normalen Freizeitbereich benutzt wird, wenig gemein haben, weil sie eben sehr viel wertiger sind, anders ausgestattet sind. Von daher sind die Anforderungen da ganz andere und die Spielbarkeit ist natürlich auch eine ganz andere, insbesondere was die Präzision halt angeht, ne, beim Spiel. Von daher bestehen da schon eklatante Unterschiede, wobei das Spiel an sich, klar, ich muss Kugeln versenken. Ne? Je nachdem, was ich dann spiele, 8 Ball, 9 Ball, 10 Ball, 14, 1, das sind die vier Pooldisziplinen, die derzeit in Deutschland gespielt werden. Die populärste wird wahrscheinlich, das ist das, was in der Freizeit in den Kneipen wohl gespielt wird, ist 8 Ball. So, und alles andere sind dann mehr oder weniger spezielle Dinge, die dann mehr im Wettkampfsport betrieben werden. Aber das reine Freizeitbillard ist eigentlich mehr oder weniger 8 Ball nach relativ einfachen oder vereinfachten Regeln, die auch mit unseren Regeln doch weniger zu tun haben, als das, wie wir es eben spielen.
Ne? Die Sachball, was ich kenne oder ich gespielt habe, spiele, ist, man hat entweder die halben oder die ganzen.
Ja.
Muss die in loser Reihenfolge versenken und dann am Ende die 8 in das gegenüberliegende Loch der letzten Kugel irgendwie. Das war das einzig Komplizierte und Diskussionswürdige.
Ja, das wird bei uns so gar nicht gespielt. Ne?
Genau, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was bei euch gespielt wird.
Nee, da wird gelocht, so wie es kommt. Ne? Ich muss dann höchstens, wenn unklar ist, welche Tasche es wird, das ist bei der letzten Kugel ja dann meist unzweifelhaft, aber ansonsten dann höchstens ansagen, wo es hingeht. Aber ansonsten diese Ansage ins gegenüberliegende Loch oder so, das gibt es im Wettkampfsport nicht.
Wie ist denn dann das 8-Ball-Billard im Wettkampfsport, damit ich das beim nächsten Mal richtig mache?
Ja, genauso wie du es gerade beschrieben hast, nur dass eben das Ende eben ein anderes ist. Ne? Dass ich da keine Ansage machen muss. Ne?
Okay, dann habe ich ja fast alles richtig gemacht. Ja,
oder so nach dem Motto, ich kenne das auch noch so aus Zeiten, so wenn der Ball zu nah an der Bande liegt, da darf man den um eine Köbreite irgendwie wegstellen. Und
ja, genau.
Ja, sowas gibt's natürlich im Wettkampfsport überhaupt nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Die Hände der Sportler haben nichts an den Kugeln zu suchen.
Okay, und wo ist dann jetzt der Unterschied, außer dass es 9 bzw. 10 Kugeln sind zwischen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball?
Ja gut, die werden anders aufgebaut und das Spielsystem ist dann etwas anderes. Also wenn man jetzt das ist eben das Klassische halt. Ne? Und 14-1 ist ein Serienspiel, wo alle 15 Kugeln aufgebaut werden und dann in Serie nacheinander gelocht werden, wo also 14 Kugeln versenkt werden, dann werden die anderen wieder aufgebaut und dann spielt man dann Limit, weiß ich nicht, 50 Punkte, 75 Punkte, 100 Punkte, die man erreichen muss, dass dann eine Serienspiel hat, die in Deutschland immer noch relativ populär ist, die weltweit nicht mehr so viel gespielt wird, wo wir in Deutschland auch sehr viele starke Sportler haben, die da extrem gut sind in dieser Serienspielart, aber international wird das mehr oder weniger vernachlässigt. Da gibt es eigentlich auch nur noch inoffizielle Weltmeisterschaften, weil es wird halt nicht mehr so nachgefragt, ne? Und das Klassische, was im Moment kommerziell unheimlich gepusht wird, ist halt 9-Ball, wo es dann gerade jetzt große Turniere gibt. Hat ja gerade in Deutschland ein Turnier auch für eine $250.000 Preisgeld stattgefunden in Fulda, von Matchroom ausgerichtet. Und das ist das, was international jetzt ganz massiv auch kommerziell gepusht wird. Ne? Mit Fernsehübertragung über alle möglichen Streamingdienste und über DAZN und Sky Sports, wie auch immer. Da taucht jetzt der gleiche Promoter auf, der auch im Snooker die Übertragung macht. Die steigen da gerade massiv ein und in Kooperation mit dem World Pool Verband wird diese World Series im 9-Ball wird jetzt gerade unheimlich gepusht.
9-Ball ist im Prinzip das Billard, was wir aus Film mit Paul Newman kennen.
Ja, das ist. Dann
weiß jetzt auch jeder, was er demnächst im Fernsehen guckt oder bei Streaming-Plattformen. Das ist 9-Ball-Billard.
Das ist im Normalfall ist es 9-Ball. Wir haben jetzt gerade eine 10-Ball-Damen-Weltmeisterschaft gehabt. Wir haben jetzt eine 8-Ball-Weltmeisterschaft in Puerto Rico, wo auch mehrere Deutsche wieder vertreten sind. Eine Jugend-Weltmeisterschaft auch in Puerto Rico. Und ja, das Problem ist, in der Leichtathletik trägt man alles immer gleich aus. Im Stadion und da werden alle Disziplinen ausgetragen. Und bei uns, also mein Termin, wenn ich jetzt meinen Terminkalender mir angucke und ich würde versuchen, jede Weltmeisterschaft zu besuchen, die dann so in den verschiedenen Spielarten und Disziplinen stattfindet, wäre ich überhaupt nicht mehr zu Hause. Ich wäre also das ganze Jahr über nur noch unterwegs, um die verschiedenen Veranstaltungen zu besuchen. Was dann ja bei uns dazu geführt hat, weil wir auch gar keine Termine mehr gefunden haben, dass wir eben seit 2005 alle Billarddisziplinen, mit Ausnahme der klassischen Karamboldisziplinen, alle zentral auf einer deutschen Meisterschaft, jetzt auch Jugend und Erwachsene, gemeinsam über 2,5 Wochen spielen. Und die stehen jetzt gerade wieder vor der Tür. Anfang November fangen die wieder an und werden über 2 Wochen in Bad Wildungen gespielt. Da lösen wir das klassische Terminproblem, indem wir die gesamte Bandbreite des Billardsportes da einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wird auch entsprechend die Finals oder Viertelfinal gestreamt, so dass wir das über Sport Deutschland TV verbreiten können und versuchen also da ein bisschen mehr Öffentlichkeit herzustellen für den Billardsport. Aber diese Autonomisierung des Terminkalenders ist halt früher auch ein Problem gewesen. Wir fanden gar keine Termine mehr, um die Meisterschaften alle auszurichten und deswegen sind wir schon vor 17 Jahren dazu übergegangen, das alles zentral zu spielen. Das ist die größte Billardveranstaltung, die es zumindest in Europa gibt. Wird auch gut angenommen von unseren Sportlern, führt natürlich auch dazu, dass verschiedene Gruppierungen des Billardsports auch mal zueinander finden. Dann sieht auch mal ein Snookerspieler, wie Pool gespielt wird, oder ein Karambolspieler kann sich mal Snooker angucken und gegenseitig befruchtet sich das eine oder andere. Von daher eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, insbesondere auch sehr beliebt bei unseren Jugendlichen. Die Resonanz ist da gut und es ist immer eine Mammutveranstaltung mit über 600 Athleten, die da an den Start gehen und ich überlege jetzt gerade, 24, knapp 30 Billardtische, also ein enormer administrativer Aufwand, organisatorischer Aufwand, der da zu betreiben ist. Aber wer Billard mal in Summe sehen will, der sollte sich mal vormerken, vielleicht im November mal nach Bad Wildungen zu kommen und sich mal unsere Billarddisziplin anzugucken, die wir da haben.
Ja, den Link dazu und wie ihr das findet, das gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Ich habe jetzt gerade mal auf meinem Zettelchen gerade gerechnet. Es wären ja auch ja 8 einzelne Meisterschaften, wenn ihr das einzeln machen würdet. Das wäre ja schon gefühlt 2 Monate, die
deine. Ja, ja, eben. Das, also wenn ich jetzt mal zusammenzähle, wir spielen im Karambol im Pool je Disziplin Damen, Herren, Senioren und Ladies. Also die Senioren sind die Altersklassen 40, ein bisschen älter als 40, das sind Senioren und Ladies. Also das sind schon mal 4x4, das sind schon 16 Wettbewerbe. Im Snooker spielen wir Damen, Herren und Senioren, sind 3 Wettbewerbe. Dann spielen wir noch Six Reds, das ist also eine Snooker-Disziplin mit weniger roten Kugeln. Da wird eine deutsche Meisterschaft gespielt. Dann wird Dreiband gespielt auf kleinem Billard, auf großem Billard. Dann wird Biathlon, das ist eine Kegelbillard- und Dreiband-Spezialität. Dann wird 5 Kegel gespielt, dann wird Billardkegeln gespielt. Dann wird ein Teamwettbewerb gespielt. Ja, also wenn man das alles immer jeweils an ein Wochenende legen würde, keine Chance. Und dann haben wir noch klassische Disziplinen, die wir jetzt ausgelagert haben. Das sind die Spezialdisziplinen des Karambol-Billardsports. Kadre 35, 2, 47, 2, 71, 2, 52, 2, Einband. Also die Vielfalt ist unermesslich, gerade im Billardsport. Das macht es teilweise auch schwierig, den Überblick zu behalten. Deswegen finden wir es gut, das alles zentral zu machen, um wirklich mal die gesamte Bandbreite des Billardsports nach draußen bringen zu können. So dann, denn es fährt ja keiner von Ort zu Ort, um sich verschiedene Spielarten bzw. verschiedene Disziplinen anzuschauen. Und so hat man im Grunde genommen so ein Showcase, wo man den gesamten Billardsport einfach mal präsentieren kann. Das hat man sonst nirgendwo. Die Österreicher haben mir gerade erzählt, sie würden jetzt das erste Mal ihre Staatsmeisterschaften im Karambol und im Pool zusammenspielen. Wir machen das seit 17 Jahren und sind da ganz sicherlich Vorreiter gewesen oder immer noch Vorreiter. Das gibt's in ganz Europa sonst nicht.
Ja, das ist tatsächlich auch cleverer, haben wir ja gerade mitbekommen. Trotzdem, ich meine, das ist ja eine Menge Sport, sag ich mal, den man da sehen kann oder ausrichten kann. Habt ihr ein Problem, dass wenig Billard gespielt wird, oder?
Ja, wir haben ein Problem, sagen wir mal, insbesondere. Ich behaupte jetzt einfach mal, spielen bestimmt 1 Million Leute Billard am Tag. Nur wir sind nicht in der Lage, diese Freizeitsportler in irgendeiner Form an uns zu binden. Ja? Weil diese Sportler betreiben ihren Sport in kommerziellen Spielstätten, Spielhallen, wo wir nicht unbedingt eine Affinität zu haben, schon allein wegen Jugendlichen, die wir da nicht spielen lassen können. Also von daher ist das nicht so unbedingt unsere Klientel. Wir haben dann das Problem, dass, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, der Billardsport aus der Öffentlichkeit, zumindest, sag ich mal, nördlich der Mainlinie, relativ, ja, verschwunden ist, weil aufgrund des Kneipensterbens Karambolbillard fast nur noch in Vereinsheimen gespielt wird. Poolbillard und Snooker wird in Nordwestdeutschland auch eigentlich nur noch in Vereinsheimen gespielt. Südlich der Mainlinie gibt es sehr viele kommerzielle Veranstalter, Billardcafés, da hat man vielleicht noch ein bisschen Öffentlichkeit, aber diese Laufkundschaft, die wir früher aus den Kneipen, wie ich es also noch aus meiner Jugend kenne, hatten, die haben wir natürlich nicht mehr. Und die Medienpräsenz ist halt mit Ausnahme von Snooker derzeit also so gut wie gar nicht mehr gegeben. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, da finden wir nicht mehr statt. Früher sind Weltmeisterschaften, deutsche Meisterschaften im Öffentlich-Rechtlichen übertragen worden. Und das findet ja nicht nur die Kritik des Billardsports, sondern viele andere nicht-olympischer Verbände, die mehr oder weniger zu den Randsportarten gehören. Wir sehen Fußball, 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 Fußball. Und dann im Winter haben wir dann noch den ganzen Wintersport. Und die Randsportarten tauchen eigentlich überhaupt nirgendwo mehr auf. Die werden so vernachlässigt und ich finde immer, dass also die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten da eigentlich ihrem Auftrag nicht gerecht werden, indem sie also so dominant diese großen Sportarten ständig favorisieren und den kleineren eigentlich gar keine Möglichkeit mehr zur Darstellung in den Medien geben. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo die Deutsche Artistikmeisterschaft übertragen wurde, wo unsere Weltmeisterschaft, die wir jedes Jahr in Viersen austragen, Dreiband-Nationalmannschaften, live übertragen wurde. Und wir in der Sportschau präsent waren und solche Sachen, das findet alles nicht mehr statt. Wir müssen da im Grunde genommen auf eigene Initiativen zurückgreifen, selbst versuchen, Streaming zu machen, was wir zwar in Kooperation dann mit den Öffentlich-Rechtlichen machen über das Streamingportal Sportdeutschland TV, aber die Präsenz, die wir da sonst erreichen könnten in den Medien, wenn es über die Öffentlich-Rechtlichen ginge, wäre natürlich eine sehr viel bessere, aber das ist das Schicksal, dass wir mit einer Masse an nicht-olympischen Sportarten teilen. Und ich war ja gerade in den USA bei den World Games, bei den bei der Olympiade der nicht-olympischen Sportarten mit 3.500 Sportlern. Unser deutscher Poolsportler hat ja da auch die Goldmedaille gewonnen, was uns natürlich unheimlich freut. Wir waren zum ersten Mal mit 5 Sportlern dort vertreten in Birmingham, Alabama. Das war ein Riesenerfolg. Da haben wir 5 Jahre extrem für gearbeitet. Wir haben noch nie 5 Sportler in 2 Damen im Pool, einen Herren im Pool, einen im Dreiband und einen im Snooker präsent gehabt. Einen größeren Erfolg haben wir eigentlich noch nie erzielen können bei diesen Spielen, die für uns ganz wichtig sind. In der Öffentlichkeit, Sport 1 hat zwar übertragen, abends, ich glaube ab 18 Uhr, aber in den Medien, ansonsten in den Printmedien, in den anderen Medien, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kein Mensch weiß, dass diese größte Sportveranstaltung nach den Olympischen Spielen in den letzten 2 Jahren überhaupt stattgefunden hat. Und das ist schon traurig, finde ich. Als nicht-olympische Sportart Millionen Sportler, ja, vielleicht sogar genauso viel wie alle anderen auch zusammen. Ne? Und wir sind einfach von diesen Kanälen ausgeschlossen. Das ist unser Problem.
Ja, es ist irgendwie traurig. Irgendwo hinten im Sportteil hat man vielleicht mal was gefunden.
Ja, aber selbst da nicht. Also ich hab's verfolgt und die zu Hause geblieben sind, haben händeringend nach Livestreams gesucht oder nach Berichterstattung und waren dann eigentlich auf sehr exklusive Quellen angewiesen, um überhaupt an Informationen zu kommen. Und ist schon schade, wenn man bedenkt, was wir als deutscher Billardsport für einen finanziellen Aufwand getrieben haben, um überhaupt mit unseren Sportlern in Birmingham präsent sein zu können. Der Erfolg hat uns jetzt natürlich Gott sei Dank recht gegeben, diesen ganzen Invest über die letzten Jahre getätigt zu haben. Aber nicht alle sind dazu in der Lage, das zu tun. Und ist halt ein Riesenproblem. Ne? Und der nicht-olympische Sport führt also immer noch ein Schattendasein in Deutschland und ist leider so, dass eigentlich nur olympische Medaillen zählen. Ne?
Ja, und wie wir dieses Problem im Zweifelsfall lösen können, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hallo, da sind wir wieder mit Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billardunion, haben gerade eben mal beleuchtet, was ihr alles anbietet im Prinzip, von Poolbillard über Snooker, Carambolage bis was weiß ich noch. Und dass das, wenn ihr das nicht in der deutschen Meisterschaft in 2 Wochen ja fast schon durchhecheln würdet, das ganze halbe Jahr mit deutschen Meisterschaften beschäftigt wird. Und dass Billard eigentlich so ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet und selbst euer großer Erfolg bei den World Games jetzt in Birmingham gefühlt keiner mitbekommen hat. Was ist denn da das Problem, außer dass es keiner überträgt? Ihr habt ja auch Landessportbünde, die da irgendwie dranhängen, das Innenministerium, die ja euch ja eigentlich promoten sollten wie jeden anderen Sport, aber irgendwie findet ihr nicht statt.
Ja gut, das Problem ist ja, ich sag mal, es ist schon eine gewisse Sensibilisierung festzustellen, insbesondere über die Politik auch. Da tut schon der eine oder andere was für uns, weil der Deutsche Olympische Sportbund oder insbesondere unsere Vereinigung der nicht-olympischen Verbände, die sogenannte IGNOV, sich ja da schon sehr stark engagiert und auch immer wieder beim Deutschen Olympischen Sportbund einfordert, dass wir angemessen gefördert werden. Das hat auch schon Erfolge gezeigt, muss man ganz einfach sagen, nur die kommen letztendlich bei uns nicht an. Also ich glaube, der Beschluss des Bundestages, des Haushaltsausschusses des Bundestages, den nicht-olympischen Sport mit 10 Millionen mehr zu fördern, ist 3 Jahre alt, mehr als 3 Jahre alt. also von 3 auf 13 Millionen zu gehen. Der ist mehr als 3 Jahre alt. Das Geld ist bis heute bei uns nicht angekommen. Kein Cent von diesen 10 Millionen haben die nicht-olympischen Verbände bis heute erreicht, weil es dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesministerium des Inneren und dem Bundesverwaltungsamt nicht gelungen ist, sich über irgendwelche Verteilungsmaßstäbe zu einigen. Wie das Geld verteilt werden soll, es ist ein absolutes Trauerspiel für uns. Ja?
Das sind ja auch eine Menge Sportarten, die in den nicht-olympischen Sportarten vereinigt sind.
Ja, es werden aber nicht alle gefördert.
Also genau, ist das logistisch schon mal ein Problem, aber es werden halt auch nicht alle gefördert oder brauchen auch die Förderung.
Nee, es sind eben welche dabei, die gar nicht gefördert werden brauchen, weil sie, ich sag mal, in Anführungsstrichen zu reich sind. Ja, weil gefördert wird ja mit öffentlichen Mitteln nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, nur der bedürftig ist, bekommt auch mehr öffentliche Mittel. So, und wenn ich also von Hause aus ein Sport bin, der finanziell gut ausgestattet ist oder über entsprechende Grundstücke, Häuser, was weiß ich nicht, verfügt, da gibt es ganz klassische Beispiele für Sportarten, ich sag mal, American Football ist so ein Beispiel, jetzt der Alpenverein ist ein Beispiel, die Sporttaucher sind ein Beispiel, die DLRG ist ein Beispiel, wenn aber denn noch, was weiß jetzt gar nicht, Golf, ja, das sind Sportarten, die zum Beispiel keine Förderung bekommen, ja, weil von Haus aus da offensichtlich die Bedürftigkeit nicht gesehen wird, was ja jedes Jahr oder alle 4 Jahre ist ja der Förderzyklus dann zu prüfen ist. Ja. So, von daher, dieser Segen, wenn er denn verteilt würde auf uns, würde schon den Verbänden guttun, muss man ganz einfach sagen. Und gerade Corona hat uns ja unheimlich finanziell auch gebeutelt, weil viel in die Planung zu investieren war, viele Maßnahmen ausgefallen sind. Wir teilweise gar nicht wussten, wie wir unsere Veranstaltungen beschicken konnten, wie wir es alles vorfinanzieren sollten, weil die Gelder gar nicht geflossen sind. Und es dauert alles unheimlich lange. Die Verschlankung auch im Sport findet nicht statt hinsichtlich der Bürokratie. Wir haben, ich glaube, im letzten Jahr 5-mal unsere Anträge komplett neu stellen müssen. Das sind mehrere Tage Aufwand für mehrere Mitarbeiter, wovon viele ja auch noch bei uns ehrenamtlich arbeiten, das überhaupt alles zu stemmen. Und der Wust, der da an Arbeit zu leisten ist, ist also im ehrenamtlichen Bereich heutzutage eigentlich kaum noch zu stemmen. Die Anforderungen sind so hoch geworden, man muss da professioneller aufgestellt sein, um überhaupt die Anforderungen, um an Mittel zu kommen, überhaupt noch bewältigen zu können. So, und wenn dann also es noch so lange dauert, bis dann Entscheidungen, die getroffen worden sind von der Politik über den Sportausschuss und den Haushaltsausschuss, bis in eine Haushaltsposition, bis die dann mal bei den Sportverbänden ankommen, da ist der eine oder andere also schon längst, oder dem einen oder anderen schon längst der Atem ausgegangen. Ne? Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Verbände ja auch mit Mitgliederschwund aufgrund von Corona auch zu leiden haben, Einnahmerückgänge, die dann also auf Lizenzeinnahmen angewiesen waren oder Lizenzsysteme haben, die haben massive finanzielle Einbußen. Ich kenne den einen oder anderen Verband, wo dann Vorstandsmitglieder mit Eigenmitteln eingesprungen sind, um den Verband überhaupt über Wasser zu halten. Also das ist schon eine sehr schwierige Situation. Und wenn ich jetzt sehe, was an Energiekostensteigerung auf uns zukommt, die wenigsten wissen ja, dass zum Beispiel Karambolbillardtische beheizt sind, Snookertische mittlerweile zum Teil auch. Was da jetzt an Unterhaltungskosten für die Räumlichkeiten, an Energiekostensteigerungen von den Vereinen zu bewältigen sind, das können wir doch gar nicht absehen. Und was das also noch für Auswirkungen auf uns hat. Ne? Und da werden wir schon ziemlich allein gelassen. Wobei, ich denke mal, die Landessportbünde tun da schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten das, was möglich ist. Bei vielen, bei dem Standing, Billard zum Beispiel hat in manchen Landessportbünden halt ein anderes Standing. Ich kann hier exemplarisch für mein Heimatland nur sagen, dass in Nordrhein-Westfalen wir uns sehr gut aufgestellt fühlen und sehr stark unterstützt werden, weil hier derzeit sehr viel für den Sport getan wird, wofür wir auch sehr dankbar sind. Aber das ist eben nicht überall so, leider.
Ja. Und dennoch habt ihr bei den World Games ja erfolgreich abgeschnitten. Was ist denn euer Plan für die Zukunft, gegebenenfalls ohne Pandemie oder ähnliche Ausfälle wie Energiekosten und so weiter, denn Billard wieder ja populärer zu machen?
Ja gut, wir sind, ich bin ja vor 5 Jahren angetreten, ich habe einen Plan mit meinem Präsidium entwickelt und Stichwort für uns ist Professionalisierung. Das wird auch vom Deutschen Olympischen Sportbund gefordert, dass wir uns professioneller aufstellen müssen, weil mit der Laienspielschar, mit der wir, sage ich jetzt einfach mal so despektierlich, mit der wir zum Teil unterwegs sind, lassen sich die Anforderungen heutzutage einfach nicht mehr bewältigen. Von daher haben wir massiv investiert. Unsere Mitglieder haben da mitgezogen. Wir haben vor 4 Jahren unsere Mitgliedsbeiträge um 50% zur Steigerung oder Förderung des Leistungssports erhöht. Die Auswirkung sieht man. Wir hatten 5 Teilnehmer bei den World Games, sonst hatten wir einen. Wir haben massiv im europäischen Raum Titel errungen. Wir haben über die Ranglistenturniere, über die Ligen, die gespielt werden im Poolbillard oder die Europameisterschaften, die entsprechenden Platzierungen erreicht. Durch die intensive Förderung unserer Sportler, die Kadersportler, die also von uns ja voll finanziert werden, wenn sie zur Veranstaltung fahren. Durch die Trainingscamps, die wir regelmäßig unternehmen mit unseren Trainern, wo die Sportler also entsprechend auf die Wettkämpfe durch Lehrgänge vorbereitet werden. Das alles hat sich ausgezahlt, nur das kostet natürlich auch richtig viel Geld. So, und der Erfolg ist jetzt eben für uns die Förderung seitens des Innenministeriums, ist in sogenannte Cluster unterteilt, gibt Cluster 1, 2 und 3. Wir waren bis jetzt in Cluster 2 und durch den Gewinn der Goldmedaille kommen wir in Cluster 1. Das heißt also, je höher im Cluster, desto mehr Fördermittel gibt's, was dann für 2023 bis 2025 für uns bedeutet, dass wir also hoffentlich mit einem erheblichen Mittelzuwachs rechnen können, was bedeutet, dass wir stärker in Leistungssport investieren können. Wir können also in Trainer investieren. Wir wollen eigentlich unsere Trainer in Zukunft nicht mehr auf Honorarbasis beschäftigen. Wir wollen sie fest anstellen, damit wir da Kontinuität haben, um diese Professionalität und auch diesen Leistungsstandard, den wir derzeit haben, halten oder sogar noch ausbauen zu können. Denn wir sind nach wie vor, gerade im Poolbillard, stellen wir 50% aller Poolbillard-Sportler in Europa bei 34 Nationen. Das ist eine Macht. Und aus diesem Potenzial heraus gilt es also, die entsprechenden sportlichen Erfolge zu generieren. Wir haben im Moment die Weltspitze mit Joshua Filler. Wir haben einige im Nachgang Junioren-Weltmeister auch derzeit und auch erfolgreiche Nachwuchssportler, die auch schon international sehr stark unterwegs sind. So, und den Standard gilt es zu bewahren. Und wir haben genau wie in allen anderen Sportarten auch die Herausforderung, den Übergang aus dem Jugend-Juniorensport in den Erwachsenensport zu realisieren, um da entsprechende Unterstützung zu leisten. Weil das haben wir in anderen Sportarten auch, dass wenn dann in den Senioren- oder Erwachsenensport gewechselt wird, oftmals also dann so ein Karriereknick eintritt, dann kommt Berufsausbildung, Studium, wie auch immer, dann werden die Belastungen ganz andere und das muss man versuchen auch über den Sportverband dann entsprechend aufzufangen und den Sportlern auch entsprechende Unterstützung bieten und das fordert entsprechende finanzielle Mittel. Wir wollen auf jeden Fall wieder, was wir in Zukunft hatten, ein Bundesleistungszentrum einrichten. Das ist auch mit den Mitteln möglich, ist auch geplant, soll auch alles kommen. Nur es hängt alles an der Finanzierung, weil das sind Projekte, die dann über Förderung des Bundes und des Landes realisiert werden können. Und da warten wir halt drauf, dass endlich die Mittel freigegeben werden. Denn die Möglichkeiten haben wir dazu. Und wir werden uns im Verwaltungsbereich auch professioneller aufstellen, weil, wie ich schon sagte, ehrenamtlich ist das nicht zu bewältigen. Wir müssen in der Hauptberuflichkeit auch, was unsere Geschäftsstelle angeht, einsteigen, um überhaupt diesen ganzen koordinatorischen Aufwand überhaupt noch bewältigen zu können. Das ist wie überall im Sport und wie im normalen Leben auch. Die Administration erschlägt uns in letzter Konsequenz die Verwaltung, die zu leisten ist. Und wenn die nicht funktioniert, kriegen wir auch keine Mittel. Ne? Von daher muss man da also in den sauren Apfel beißen, da auch investieren, um entsprechende Vorgaben erfüllen zu können. Wenn man die Vorgaben nicht erfüllt, kriegt man auch keine Fördermittel. Das ist einfach so. Man muss wissen, wo man das Geld herholen kann. Ne?
Wie immer,
im Prinzip. Wie immer, ja. Und man muss natürlich, und das ist dann auch wichtig, in der Öffentlichkeit präsenter werden und dafür sorgen, dass die Veranstaltung und vor allem auch die Erfolge unserer Sportler entsprechend präsent sind. Wenn man bedenkt, wie viele Weltmeister wir im Poolbillard alleine in Deutschland haben, amtierende oder gewesene, das hat kaum eine andere Sportart, aber unsere Weltmeister oder unsere Spitzensportler sind im Ausland, werden im Ausland gehypt, in manchen Nationen, wenn ich mir jetzt angucke, wenn ich unseren Joshua Filler mir angucke, wenn der in den USA spielt, das Der kann in Deutschland über die Straße gehen, oder früher war das bei Ralf Suquet so, ein Probiat-Sportler, der mehrfacher Weltmeister war. Wenn der dann in Taiwan über die Straße geht, kennt den jemand. Oder wie es in China mit den Snookersportlern passiert. Bei uns können die alle schön unentdeckt über die Straße gehen. Die brauchen keine Bodyguards. Die werden überhaupt nicht erkannt. Ne? Das ist einfach so.
Ja, da ist noch viel Luft nach oben.
Da ist viel Luft nach oben und die Popularität. Wir haben einfach derzeit nicht die Möglichkeit, und da macht die Medienpräsenz natürlich unheimlich viel aus, die nicht vorhandene. Die Leute, die sich für Poolbillard interessieren, für Carambol oder für Snooker, einfach an den Verband zu binden und in so eine Affinität zum Billardsport, ach, da würde ich auch gerne mal Mitglied sein oder mal in so einen Verein gehen und da mir mal den Sport ansehen. Diese Identifikation gibt es. Es gibt Hunderttausende oder Millionen von Mitgliedern in Fußballvereinen. Da spielt auch keiner aktiv Fußball. Die gehen dann von uns ins Stadion und gucken, ne? Und unterstützen damit ihre Vereine. So, und sowas findet bei uns halt nicht statt. Wir haben im Grunde genommen die Mitglieder, die bei uns Mitglied sind, spielen Billard. Und zwar aktiv und zwar sogar bis ins hohe Alter halt. Billard ist ja ein Sport, den ich vom frühesten Kindheit nicht, da fehlen die körperlichen Voraussetzungen, aber so ab dem 10., 11., 12. Lebensjahr bis ins 80. Lebensjahr spielen kann, weil die körperlichen Voraussetzungen also dafür immer noch gegeben sind. Und wir erleben ja auch, ich sehe das gerade so an den Mitgliederzahlen auch, dass sehr viel im Seniorenbereich mittlerweile im Billard auch aktiver werden.
Deshalb gebe ich dir jetzt noch kurz, bevor wir zum Ende kommen müssen, die Möglichkeit, die Medienpräsenz zumindest bei uns zu steigern und zu sagen, ja, wie man denn euch helfen kann, wie man zum Billardsport kommen kann, ja, und wie man das macht und alles, was du unseren Zuhörern noch sonst sagen möchtest zum Billardsport.
Ja, schwierig. Also die Konzepte, wir tun schon sehr viel, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, um uns da aufzustellen. Also wichtig wäre eigentlich, dass wir unsere Vereine auch dazu kriegen, dass sie mehr in die Öffentlichkeitsarbeit investieren. Da müssten wir im Grunde genommen Schub unseren Vereinen auch geben, so eine Initialzündung zusammen mit unseren Landesverbänden, dass die aus der Isolation, das ist ja so eine selbstgewährte Isolation. Ich habe ein Vereinsheim, hab keine Laufkundschaft, findet mein Sport unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und ich muss im Grunde genommen an die Öffentlichkeit selbst herangehen. Da ist aber der Verein gefragt, das kann der Verband nicht leisten. Das heißt, da ist Initiative vor Ort gefragt, da muss jeder Verein selbst im Grunde genommen mal aktiv werden und wir müssten im Grunde genommen den Vereinen und den Landesverbänden Handwerkszeug an die Hand geben, mit dem sie diese Öffentlichkeitsarbeit gestalten können. Also unsere Vereine könnten ja streamen, das wäre ja gar kein Problem, nur viele tun es eben auch nicht oder bringen ihren Sport eben auch nicht in die Öffentlichkeit. Nur da können wir es auch nicht hintragen, da ist Eigeninitiative gefordert, wie in jedem anderen Verein auch. Und da hapert es also, weil kaum einer weiß, wo Billard gespielt wird. Gut, unsere Internetpräsenz gibt Spielorte her, da kann man also unsere 750 Vereine finden, die wir in Deutschland haben, wo sie jeweils da sind, aber letztendlich ersetzt das nicht, dass der Verein vor Ort also die Werbetrommel rührt und auf sich aufmerksam macht, sei es über Streaming, sei es über über Präsenz in den Printmedien nach wie vor oder einfach mal durch Aktionstage oder an Schulen herangehen und da bietet ja der Billardsport gerade auch im Seniorenbereich, den ich gerade schon angesprochen habe, eine gute Möglichkeit, weil Billard ist ein Sport für alle Altersstufen. Da kann jeder mal mit anfangen und da muss ja nicht gleich jeder Profi werden, sondern einfach nur das gesellige Zusammensein soll ja in den Vereinen auch nicht zu kurz kommen, denn das Ganze hat ja auch was damit zu tun, mit Gemeinschaft erleben und im Verein, sagt man ja immer noch, gibt ja diesen Spruch immer noch schon, im Verein ist Sport am schönsten, nur da erleben wir natürlich auch, dass also durch Fitnessstudios oder so da ein unheimlicher Drang zur Individualität heutzutage herrscht, mehr nur für sich im Grunde genommen was zu tun und weniger in die Gemeinschaft zu investieren. Das sehen wir ja auch an der Bereitschaft, sich überhaupt im Ehrenamt zu engagieren. Und das ist aber ein gesellschaftliches Problem, was wir alleine im Billardsport nicht lösen können. Aber ich denke, ein probates Mittel wäre wirklich seitens der Vereine mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und auf sich aufmerksam zu machen. Denn wenn jetzt zum Beispiel, sag mal, in den Vereinen deutsche Meistertitel errungen werden oder einen Europameistertitel oder einen Weltmeistertitel. Und der Verein macht nichts draus. Ja? Ich hab in meiner Heimatstadt eine Sportlerin, die hat bei der deutschen Meisterschaft 4 Goldmedaillen gewonnen. Da habe ich nicht ein Wort in der Zeitung drüber gelesen vom Verein, der, in dem diese Sportlerin beheimatet ist. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Ne?
War super. Ich habe super viel über Billardsport gelernt und über, also erstmal weiß ich jetzt, wie Carambolage und Snooker funktioniert und erklärt mir jetzt einige Sachen, die ich in meinem Leben so gesehen habe, nachträglich. Ja, und wenn ihr Billard spielen wollt, geht raus, spielt Billard, macht was im Verein, helft den Vereinen und die Vereine macht mehr aus dem, was da ist. Also streamen ist jetzt, glaube ich, nicht das große Problem. Wie gesagt, es hat mich gefreut, Helmut, mit dir über Billard zu reden. Und ich denke, wir hören uns mit Sicherheit nochmal wieder.
Bis dann. Ja, gerne. Also, wie gesagt, der Austausch kann nur gut sein. Und wenn wir in der Lage sind, also unseren Sport mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, und sei es eben über ein solches Format, immer wieder gerne zu erzählen, weil Billard, ich habe genug erlebt in meinem Leben und kann genug erzählen, was sicherlich für den einen oder anderen noch interessant ist und wo er noch nie was von gehört hat. Von daher immer wieder gerne.
Bis dann. Tschüss.
Alles Gute. Danke, Patrick.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.